Dies ist der zweite und letzte Teil einer Lehre, die ich gemacht habe über das Blut. Blut rettet Leben. Und ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr über das Blut Jesu gepredigt. Und ich habe gemerkt, wow, und ich glaube hier noch nie. Und dann musste das gleich in einer doppelten Ladung jetzt kommen, weil, Leute, das ist die Grundlage. Und im ersten Teil ging es darum, dass die Bibel überhaupt das Blut sehr wertschätzt. Wenn wir die Bibel lesen und wie Gott, im Blut ist das Leben, sagt die Bibel. Ja, das ist, alle notwendigen Substanzen sind in dieser Flüssigkeit. Alles Lebensnotwendige. Und von der Bibel her und in der Schrift und von Gott her finden wir eine enorme Wertschätzung. Und dann habe ich euch überrascht beim letzten Mal und habe gefragt, wer war der Erste, der jemand getötet hat? Und dann kam Kain, doch den Abel. Und das Überraschende ist ja, dass Gott selbst, wir lesen das in 1. Mose Kapitel 3, der Sündenfall ist gerade passiert. Und das kann man nur daraus schließen, denn die Menschen waren nackt, sie erkannten das, ihre Blöße. Und Gott gab ihnen Felle von Tieren und bedeckte damit ihre Blöße. Das heißt, er hat, und das ist eine prophetische Handlung, die auf den ersten Seiten der Bibel passiert, die darauf hindeutet, nicht ihr müsst etwas tun, um Erlösung zu bringen. Ja, das ist dieses menschliche Selbsterlösende, sondern ich, der Herr, ich töte, wahrscheinlich waren es Lämmer, ich töte jemand anderes für eure Schuld. Eine prophetische Handlung gleich am Anfang der Bibel nach dem Sündenfall. Das deutet auf Jesus Christus hin, mit dem unsere Schuld nicht nur bedeckt ist. Im Alten Testament war das von diesen Tieropfern ja, dass die Schuld immer nur bedeckt war. Im Neuen Testament heißt es, dass diese Schuld durch Jesu Blut ausgelöscht ist. Sie ist nichtig, nothing. Da ist nichts mehr da. Und darum ging es ganz stark. Und dann eben auch, dass wenn wir gucken, wie der Feind sich benimmt, wie der Satan und seine Anhänger, Okkultisten und Satanisten sich benehmen, dann merken wir, Jesus sagt, er ist der Mörder von Anfang an. Jesus oder der Feind möchte Blut vergießen. Er ist regelrecht blutrünstig. Zu jeder echten schwarzen Messe gehören mindestens Tieropfer, aber eigentlich Menschenopfer. Und so möchte er Blut vergießen. Und so ist ein Krieg, wenn das ganze Land unter eine Blutschuld kommt, es ist eine Erweckung des Bösen, ihr Lieben. Wir wollen eine Erweckung des Guten, Amen, in unserem Land. Und jedes Mal, wenn ein Krieg irgendwo ausbricht, ist es eine Erweckung des Bösen. Blut wird zuhauf vergossen. Das ist etwas, was Gott nicht will. Und der Schluss gipfelte vom ersten Teil darin, dass in Johannes 1, Vers 29 Johannes der Täufer sagt und er zeigt auf Jesus, seht, das ist das Opferlamm Gottes, welches hinwegnimmt die Schuld der ganzen Welt. Versteht ihr? Das ist so, wie wenn man Menschen, wir haben so eine coole und beste Botschaft der Welt. Das ist, wenn du jemand sagst, die Titanic wird untergehen. Diese Welt, dieser Planet wird untergehen. Aber das Rettungsboot ist bereits da. Die Rettungswesten sind da. Und jeder Mensch, der weiß, die Titanic geht unter und geht nicht in das Rettungsboot. Wie dumm muss man sein? Stimmt es nicht? Wie dumm muss man sein? Jesus hat die Sünde für jeden Menschen bezahlt. Und im Buch des Lebens ist erst einmal jeder Mensch eingetragen, denn da steht, dass man davor bewahrt werden soll, dass Gott uns nicht streicht aus dem Buch des Lebens. Also jeder ist erst einmal dazu berufen. Und das ist eine gute Nachricht. Also wenn du noch nicht gerettet sein solltest, Gott lädt dich heute Morgen ein, oder wenn du das nachhörst. Gott reicht dir die Hand, er hat alles für deine Rettung bereits getan. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Verkündigung, Blut rettet Leben. Von der alttestamentlichen Symbolik war es ja, dass immer fehlerlose Lämmer genommen werden mussten. Und das ist einfach ein Symbol darauf, auf Jesus das perfekte Opfer. Es hätte nicht irgendein Hans oder Franz oder eine Monika oder eine Sibylle, irgendein Hans-Gutfried-Mensch, ja, der sagt, ich opfer mich mal jetzt für euch. Ich gebe mein Leben für euch hin. Ich bin so ein guter Mensch. Ich möchte eine gute Tat tun. Hätte das etwas geholfen für dich und mich? Es kann ja sein, dass es so einen netten Menschen gegeben hätte. Und wenn wir uns vergleichen, würden wir sagen, oh, dieser Mensch ist sehr heilig, so weit, da komme ich gar nicht hin. Aber was sagt die Bibel im Römerbrief ganz klar? Da ist nicht einer, der Gutes tut, stimmt's? Jeder hat gesündigt. Jeder hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Es konnte nicht irgendein Hans Gutfried kommen und für dich und für mich sterben. Es musste das perfekte Opferlamm kommen. Nur Jesus war geeignet als Opferlamm. Deshalb ist nur er würdig. Er hat keine Sünde getan. Und wenn ihr die Evangelien lest, seine Feinde, die Pharisäer, die wollten immer ihn irgendwie überführen. Macht er einen Fehler? Die haben immer gelauert, wenn ihr das so lest, in den Evangelien. Die haben immer, sagt er was Falsches? Können wir ihn anklagen? Haben sie falsche Zeugen bestochen? Warum? Sie konnten ihn keiner Lüge überführen. Sie konnten ihm nichts Böses nachweisen. Warum? Weil Jesus in seinem Leben never ever gesündigt hat. Niemals hat Jesus etwas Böses getan. Und deshalb nimmt Gott dieses Opfer alleine von Jesus an und durch diese Vorgänge. Und da wollen wir mal etwas näher hineingucken. Wir können jetzt nicht jede Schriftstelle lesen, aber so zentrale, und dann gehen wir das mal so Punkt für Punkt durch. Wir steigen mal ein im Lukas-Evangelium. Lukas 22, Vers 44 nach der neuen Genfer Übersetzung. Da ist zum ersten Mal sozusagen vom Blut Jesu in den Evangelien die Rede. Da ist er in diesem Gebetskampf im Garten Gethsemane. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und ihr Lieben, nicht nur die Dinge, die berichtet werden in Evangelien, sind wichtig, sondern auch die Dinge, die in der unsichtbaren Welt geschahen. In der unsichtbaren Welt geschah Folgendes, weil er ja damit gerungen hat. Kannst du diesen Kelch nicht von mir nehmen? Er spricht von einem Kelch. Wenige Stunden zuvor hatte Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert, stimmt es nicht? Und ihnen den Segenskelch gereicht. Was hier in der geistlichen Welt passiert, unsichtbar für uns, für jeden Menschen unsichtbar, ist, dass der Vater beschlossen hat, alle Sünden aller Menschen, die zu allen Zeiten auf dieser Erde gelebt haben und noch leben werden, gebündelt in einem Kelch, in einem Gefäß sozusagen zu nehmen und ihn Jesus zu reichen. Im Garten geht's ihm hin und er lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was hier geistlich geschieht, ist diese Vorab-Erklärung, das ist, ja, ich erkläre mich damit einverstanden. Der Vater, übernimmst du das? Und er, wenn es möglich ist, er weiß, wie schrecklich das ist. Die Bibel sagt, er wusste von keiner Sünde. Und der Vater reicht ihm diesen Kelch der Sünde, gefüllt mit allen Sünden aller Menschen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, oder? Wenn wir viel gesündigt haben und wir brechen mal unter der Sündenlast zusammen, dann kann das schon nervenaufreibend sein. Stimmt das nicht? Wenn uns der Heilige Geist überführt, meine Güte, was habe ich alles Schlechtes gemacht. Aber jetzt stell dir das mal vor, Jesus empfängt diesen Kelch. Milliarden von Sünden aller Menschen. Es ist unfassbar, was Jesus da entgegennehmen muss. Und nicht nur das, sondern er starb ja auch unseren Tod. Das heißt, er empfängt nicht nur den Kelch der Sünden, sondern er empfängt den Kelch des Zornes und des Gerichtes Gottes. Weil der Platz am Kreuz, das ist eigentlich dein und mein Platz, versteht ihr? Wir hätten gerichtet werden müssen, wir hätten bestraft werden müssen für unsere Sünde. Und er ist der Stellvertreter und er empfängt zum Kelch der Sünde noch den Kelch des Zornes und des Strafgerichtes Gottes. Und er willigt ein. Und dieser Kampf ist so heftig, alleine, dass er darin einwilligt. Er weiß, was das für ihn bedeuten wird. Und es gibt Kämpfe und jeder weiß, der mal schrecklichste Koliken oder irgendetwas hat oder schlimmste Anfechtung. Es gibt schlimme Dinge, stimmt's nicht? Seid mal ehrlich. Es gibt traumatische Dinge, die Menschen erleben können. Manche haben Schmerzen erlebt, dass sie davon ohnmächtig wurden. Auch ich habe sowas erlebt. Dass man sagte, Herr, nimm es weg, ich werde wahnsinnig vor Schmerz. Dass man dann Morphium kriegen musste, damit das ertragbar wurde. Es ist unfassbar. Und diese Dinge gibt es. Und dieser Kampf, weil Satan spielt ja auch noch eine Rolle, der wird ihn angestachelt haben. Wir wissen, dass wenn es uns schlecht geht, dann kommt ja auch noch der Versucher. Auch der Versucher wird gekommen sein. Haha, verstehe, das schaffst du nicht, das kriegst du nie hin. Wir wissen doch, wie er mit uns umgeht. Und dieser Kampf, dieser innere Kampf ist so heftig, dass etwas passiert, was so selten ist, aber es kommt immer wieder mal vor. Ich habe Berichte davon gehört, von Menschen, ich möchte hier einen erwähnen, bezeugte Berichte, die wirklich passiert sind, wo Menschen in höchst seelisch-körperliche Anspannung und Anstrengung kamen, dass das Phänomen kam, dass Blut aus der Haut austritt. Das ist immer wieder auch bei Menschen passiert. Es ist hier das verbürgte Beispiel eines Vaters, der Augenzeuge wurde des schweren Autounfalls seiner Tochter. Und er ist so geschockt. Er ist in der Nähe, er läuft hin und seine Tochter ist in dem Auto eingeklemmt. Und sie kriegt keine Luft mehr. Und da kommt etwas über ihn. Es kommt eine Power über ihn. Er kann das nicht erklären, wo er hinterher dann gefragt wurde, weil er konnte nicht warten. Seine Tochter wäre erstickt. Die Atemwege waren blockiert. Er packte diese Holbe, wo sonst diese Feuerwehren kommen mit den Spreizern. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Mit schwerem Gerät und das auseinanderbiegen oder durchschneiden können. Der Vater packt diese Holme und biegt diese Holme weg von seiner Tochter, die eingequetscht ist. Und befreit sie. Und dabei trat Blut aus seiner Haut aus. Hinterher, das konnte fast keiner glauben. Aber er hat das bezeugt. Und Jesus schwitzte Blut und Wasser. Das ist etwas ganz Heftiges, was hier abgeht. Das ist die erste Erwähnung von dem Blut Jesu. Und die erste Erwähnung mit dem Blut Jesu ist, dass er für dich und für mich eingewilligt hat in diesen geistlichen Kampf. Ist das nicht schon mal Lobpreis und Ehre wert? Danke, Herr. Wenn er sich in dem Garten nicht durchgerungen hätte, versteht ihr? Weil da ist der Entscheidungspunkt, da ist der Fixpunkt. Wenn er da gesagt hätte, oh, das ist mir alles zu schwer, das überlege ich mir nochmal anders. Ich mache das nicht. Es wäre für Jesus ja gar nicht schlimm gewesen, sozusagen. Aber wir wären unweigerlich verloren. Es gibt nur diese eine Möglichkeit der Rettung. Deshalb sind wir so dankbar, die erste Erwähnung vom Blut Jesu. Er willigt ein, diesen Kampf auf sich zu nehmen. Bist du dankbar? Dankbar, dass er Blut und Wasser für dich geschwitzt hat und diesen Kampf schon gekämpft hat. Im Garten geht's immer nicht. Es war ein Kampf. Der war schon für dich und für mich. Wir können, wie gesagt, nicht jede Stelle erwähnen, aber ich möchte doch, dass wir Johannes 19, Vers 2 lesen. Man kann nicht alle diese Stellen lesen. Ich werde sie nachher auch nur zitieren, aber das sind so ganz zentral und so wichtige. Es ist nach dem Verhör und so weiter bei Pilatus, nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzen sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Johannes 19, Vers 2 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Was hier berichtet wird, ist diese Geißelung. Das ist eigentlich nach der modernen Übersetzung, Peitschenhieb ist zu wenig. Es waren Lederriemen, wo Knochenstücke, Eisensplitter und Steine eingearbeitet waren. Und man muss sich das so vorstellen, es wurde auf den Rücken, das war nicht ein Lederriemen, es waren viele Lederriemen mit vielen dieser spitzen Gegenstände drin. Das klatschte auf den Rücken und es verhakte sich in den Rücken. Und dann wurde gezogen. Unvorstellbar. Der Rücken war aufgerissen. Es sind 39 dieser Schläge gewesen. Und da floss das Blut von Jesus schon in Strömen. Bei dieser Geißelung, bei dieser schlimmer noch als Auspeitschung. Es war eine Geißelung. Und der Prophet Jesaja sagt, weil hier wurden ihm Wunden gerissen. In seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Wir haben eben dieses Bild mit dem Zelt, mit der Gegenwart Gottes, was kommt. Dass wenn er kommt, er macht uns heil. Versteht ihr? Das ist es. Das ist es. In seinen Wunden werden wir heil. Dafür ist das Blut geflossen. Dann heißt es, ihm wurde eine Dornenkrone, wie makaber, weil jeder König trägt eine Krone als Zeichen der Herrschaft, dass er der Herrscher ist. Und hier wird er verspottet. Auch mit diesem purpurnen Mantel, er wird verspottet. Aber es ist ein Bild. Diese Dornen dringen ein in sein Haupt. Und es ist ein Bild, das Blut Jesu ist geflossen, um dich und mich zu reinigen von all diesen Dingen, wo die Sünde anfängt. Denn sie fängt nicht mit der Tat an, stimmt's? Jede Tat, die begangen wird, wird zuerst gedacht, stimmt's? Alles denkt man sich erst. Ich könnte den erwürgen. Seid ehrlich, man denkt das. Ich könnte nur. Und hier fließt das Blut um Jesu Haupt und unsere Gedankenwelt, alles, was wir jemals an Schlimmem gedacht haben und denken werden, hat Jesus erlöst durch sein Blut. Ist das fantastisch? Weil ich kann nicht immer für meine Gedanken garantieren. Du? Ich nicht. Manchmal gehen die Gedanken wie Pferde mit einem durch. Und Jesus hat unsere Gedankenwelt erlöst. Halleluja. Dann heißt es, und wir lesen diese Stellen nicht, man kann das nicht alles lesen, dann würden wir nur Bibelstellen wälzen. Ich habe versucht, es wirklich zurechtzukürzen. Es ist mir schwer gefallen, aber man muss das kürzen, weil sonst kommen wir gar nicht zu Wege. Dann wird berichtet, dass ihm bei der Kreuzigung Nägel durch die Hände getrieben worden sind. Hier fließt wieder Blut und das bedeutet, das Blut Jesu ist geflossen für alle Taten, die wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Bist du froh und dankbar? Das Blut Jesus für alle deine falschen Taten, die du gemacht hast, ist das Blut Jesu geflossen. Dann wird berichtet, dass ihm Nägel durch die Füße getrieben wurden. Und das bedeutet, jeder falsche Weg, den wir eingeschlagen haben in unserem Leben, es gibt ja oft so Entscheidungsdinge. Und manchmal sind wir falsche Wege gegangen, stimmt's nicht? Manches haben wir besser gewusst. Wir sind trotzdem falsche Wege gegangen. Und Jesus sagt, ich erlöse dich von deinen falschen Entscheidungen, von deinen falschen Wegen, die du gegangen bist. Das Blut Jesu ist darüber. Vergiss diese falschen Wege. Hake es ab. Das Blut Jesu ist dafür geflossen. Und dann heißt es, dass als Beweis seines Todes sollte dieser Söldner doch nachprüfen. Er sticht ihm in die Seite und es fließt heraus Blut und Wasser. Es hat sich voneinander getrennt. Und das war damals schon in dieser antiken Zeit ein Zeichen dafür, dass ein Mensch tot war. Wenn Blut und Wasser sich trennten voneinander. Ein medizinischer Beweis, Jesus war tot. Entgegen aller Irrlehren und Lügen, die verbreitet werden, Jesus war nur scheintot. Nein, Jesus war tot. Und durch seinen Tod, er hat seinen letzten Blutstropfen buchstäblich für uns gegeben, sind wir erlöst. Und dann heißt es, in dem Abendmahl, was er ja vorher gefeiert hat, was die Gemeinde Jesu ja eingesetzt, Jesus hat das eingesetzt, dass seine Gemeinde, seine Leute, seine Kinder, seine Herde immer wieder daran denken soll, stimmt es nicht? An seinen Tod, bis er kommt. Dass sie auf der einen Seite eine Rückerinnerung daran hat und dann sagt er, wenn er das so einsetzt, sagt er, dies ist der Kelch, dies ist das Neue Testament in diesem Kelch, in meinem Blut, wenn es uns gereicht wird. Versteht ihr? Er empfängt den Leidenskelch, den Sündenkelch, den Zorneskelch, den Gerichtskelch und er tauscht das. Er macht unser Minus und gibt uns Plus. Stellt euch das mal vor, was der Herr da macht. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann denkt da dran, Jesus hat das genommen, was du und ich verdient hätten. Das hat er genommen und er gibt dir jetzt den Segenskelch. Und er gibt dir den neuen Bund. Und er sagt damit, und ich finde das so toll, es liegt nicht an der Menge deiner Gebete. Es liegt nicht, ob du dieses Gebot ganz besonders gut und dieses ganz toll und dieses fast beinahe und ob du noch so viel gebetet hast und dieses, es bringt dich nicht näher zu mir. Amen. Und was noch besser ist, wir müssen keine Turteltauben, je nachdem wer, wie viel Geld wir haben, keine Lämmer und keine Rinder mehr mitbringen zum Gottesdienst. Stimmt es nicht? Und wir, die Priester, wir müssen hier nicht mit Metzgerschürzen sein und dann hier machen wir, versteht ihr? Seid ihr froh? Ich bin so froh. Das Blut von Jesus ist geflossen. Es sagt, mit einem Opfer hat er uns erlöst. Ein für alle Mal. Und dieser neue Bund ist in seinem Blut. Es muss kein Tier mehr, es muss nichts mehr geopfert werden von unserer Seite. Dieses eine Opfer hat Jesus ein für alle Mal gebracht. Und dieser Bund ist ein ewiger Bund, den er mit uns geschlossen hat. Und das hat unglaublich unfassbare Auswirkungen. Und ich möchte euch etwas zeigen von der Wertschätzung, wie der Apostel Petrus hat da so eine, hat das so toll ausgedrückt, in 1. Petrus. Ich glaube, das ist 1, Vers 18 und 19, genau, nach Hoffnung für alle. Und da erklärt der Petrus nochmal in seinem Brief den ganzen Nachfolgern. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. In der antiken Zeit war Gold und Silber das Kostbarste, was es gab. Und es ist auch bis heute noch ziemlich kostbar. Manche haben ja eine ganze Sammlung von Goldmünzen. Ich habe nur eine. Die hat mir sogar mal jemand geschenkt. Habe ich gar nicht selber erworben. Die wurde mir geschenkt. Und wenn du dann nachguckst, dann bist du erstaunt, wie viel so eine Goldmünze wert ist. Das ist eine Menge wert. Und manche haben ganze Barren von Gold. Das Kostbarste mit auf dieser Welt, was es gibt. Und die Bibel sagt, und der Petrus erklärt, hey, ich möchte, dass ihr Nachfolger von Jesus das wertschätzt, was Gott da für euch getan hat. Dass ihr da nicht so leichtfertig mit umgeht. Ihr wisst, wie man dann, wenn man neu bekehrt ist, dann ist man überwältigt von der Gnade, man ist überwältigt von dem Blut. Und irgendwann kommt der Alltagstrott. Seid doch mal ehrlich, dann kommen die Monate, gehen die Monate, die Jahre, die Jahrzehnte vergehen. Und irgendwann, ja, und er vergibt mir meine Schulden, blablabla, und das Blut hier so. Und da ist überhaupt nichts mehr, ihr wisst, was ich sagen will. Da ist nichts mehr von Wertschätzung. Da ist nichts mehr, wo du sagst, boah, der hat sein Leben für mich gegeben. Der hat seinen letzten Blutstropfen für mich gegeben. Und wir werden in der Bibel ermahnt, auch an anderen Stellen, im Hebräerbrief, werden die Gläubigen gewarnt. Und da wird ihnen gesagt, ich deute diese Stelle nur an, ich will sie gar nicht lesen, aber ich deute sie an, Hebräer 11 ist das. Im Hebräer 11, da deutet der Hebräerbriefschreiber an und sagt, wenn wir das nicht wertschätzen, das Blut Jesu, und wenn wir das sozusagen mit Füßen treten, ach, was ist denn das schon? Dann sagt er, dann bleibt uns nichts anderes mehr für unsere Erlösung übrig. Denn es ist nur die Erlösung in seinem Blut. Deshalb, ihr Lieben, egal wie lange wir dabei sind, lass uns unsere Umgehensweise mit dem Blut Jesu mal prüfen. Das ist für uns schon so ein Standardding. Es haut uns nicht mehr vom Hocker. Ist alles nicht neu, was du da sagst. Predige uns mal was Neues. Du, wir müssen gefestigt sein in den Grundlagen. Wir müssen das wertschätzen, was Jesus für uns getan hat. Amen. Das sind die Grundlagen. Wir dürfen niemals aus diesen Grundlagen herauskommen. Wir würden doch niemals etwas treten, was uns wertvoll ist. Stell dir vor, du hast tolles Meißner Porzellan und da würde jemand gegen deinen Porzellanschrank treten. Du wärst entsetzt, sei mal ehrlich. Du hast irgendwas, was dir lieb und teuer und wertvoll ist. Irgendeine Sammlung von irgendwelchen wertvollen Dingen. Und dagegen würde jemand treten. Und Gott sagt, verachtet das Blut von Jesus nicht. Geht da nicht leichtfertig mit um, ach, das Blut von Jesus. Ich sage euch eins. Es gibt ja diesen Spruch. Ich finde das beinahe witzig, dass es so heißt, nichts fürchtet der Teufel so sehr wie das Weihwasser. Habt ihr auch schon mal gehört, ne? Kennt ihr diesen Spruch, ne? Oh, das ist so ein blödsinniger Spruch, weil in Wirklichkeit fürchtet der Teufel und alle seine Dämonen eine ganz andere Flüssigkeit. Ihr ahnt schon welche, nicht wahr? Die Hölle fürchtet das Blut Jesu. Irgendwann fiel mir das auf mit Belasteten. Ich hatte irgendwann als junger Pastor keinen Bock mehr. Warum so lange Gebetskämpfe und so weiter? Ich habe einen Kurs ausgearbeitet, wie Leute ihre Sünden bekennen, weil es reicht ja nicht, dass Leute nur emotional, ja, ich bekenne mal alle meine Sünden, ich bin heute emotional hier angerührt, ich heb mal meine Hand und ja, jetzt folge ich auch Jesus. Versteht ihr? Die Bibel sagt, wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren von diesen Dingen, wir müssen teilweise die Dinge, die wir falsch gemacht haben, wieder gut machen. Die Bibel redet ganz klar von diesen Dingen. Manchmal muss man das ABC wieder neu durchbuchstabieren, ja. Und dann war klar, und ich habe das von so vielen Kollegen auch mitgekriegt, wenn die Anrechte im Leben eines Menschen, der ein Sünder war, aufgekündigt sind, versteht ihr, was ich sagen will? Dann hat der Teufel keine Widerhaken. Wenn Menschen noch in irgendwelchen Sünden leben, dann gehen die Dämonen nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass ein Mensch eine komplette Lebensbereinigung macht, sich mit einem erfahrenen Seelsorger oder Seelsorgerin zusammensetzt und das Leben mal aufarbeitet. Amen. Jeder, der in der Seelsorge tätig ist, weiß, wie befreiend das für Menschen ist. Wer das nicht macht, steht immer in der Gefahr, dass du nicht weißt, eigentlich halte ich das noch zurück. Und dann weißt du nicht, ja, hat der Teufel das noch so als Haken? Ich habe nur dieses Beispiel. Es war so leicht, diese Erfahrung, die wir dann gemacht haben, wo die Leute ihr Leben aufgearbeitet haben, vorher diese heftigen Befreiungsdienste mit heftigen Kämpfen. Und dann, wenn du gebetet hast, im Namen Jesu, sprich mal nach, ich sag mich los von Satan, und dann, Satan, du musst jetzt gehen. Das war so einfach, versteht ihr? Wir kannten andere Kämpfe mit Dämonen vorher. Und das ist wichtig. Diese Dinge sind unnötig und müssen gar nicht sein, weil der Teufel fürchtet nicht das Weihwasser, er fürchtet das Blut Jesu. Deshalb, wenn du möchtest, dass der Teufel geht, dann sag, ich rühme das Blut Jesu über meinem Leben. Rühme das Blut Jesu in dem Haus, wo ich lebe. Amen. Die Israeliten mussten das als Zeichen an die Türpfosten streichen. Du musst das Blut Jesu, du musst das praktizieren. Wende das Blut Jesu an in deinem Leben. Tu das einfach. Wertschätze das. Es hat eine großartige Bedeutung. Nimm das nicht nur zur Kenntnis und hack das so ab. Ach, das kenne ich doch alles schon. Halleluja. Ich deute nur Stellen an, ich lese sie nicht, um der Zeit willen. Das geht nicht, sie alle zu lesen, aber in Epheser 1, Vers 7 wird uns ganz klar gesagt, dass wir die Erlösung in seinem Blut haben. Die Erlösung ist, dass wir sind freigekauft. Versteht ihr? Freigekauft. Vorher warst du ein Sklave des Teufels und Jesus hat durch sein Blut dich freigekauft. Der Satan hat kein Kommandorecht mehr über dich. Es gibt auch diese Pfandhäuser, wo du was verleihen kannst und dann gehört's erstmal nicht mehr dir, es ist verliehen, dann gehört es dem Haus. Und wenn dir jemand Geld gibt, dann kannst du es wieder auslösen, dann gehört es wieder dir, stimmt's? Du, Jesus hat dich ausgelöst aus dem Pfandhaus des Teufels. Du bist ausgelöst worden. Du gehörst nicht mehr dem Feind, du gehörst zu Jesus. Halleluja, du bist freigekauft. Und das ist wichtig, das kannst du dem Satan sagen und er muss dann gehen. Er mag das nicht, wenn du das Blut Jesu ihm vorhältst. In Römer 5, Vers 9 heißt es, wir sind durch das Blut Jesu gerechtfertigt. Und das ist etwas ganz Großartiges. Nicht nur, dass uns die Sünden vergeben sind und wir sozusagen neutral sind. Versteht ihr? Wäre ja erstmal, da bist du neutral. Bist wie ein Baby erstmal unschuldig oder so. Sondern die Bibel sagt, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, dass er ihn für uns zur Sünde gemacht hat, auf dass wir in ihm, in Christus, die Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, das, was Jesus an Plus hat, an Positiven, an Gerechtigkeit, das gibt er dir. Und wenn du ein Jünger von Jesus bist und ihn angenommen hast und der Vater dich in Jesus versetzt hat und der Teufel dich anklagen will. Ja, ich sehe ja deine ganzen Sünden. Ach, wir sündigen alle. Und der Johannesbrief sagt das ganz klar. Ja, wenn einer sagt, er hätte keine Sünde, der ist ein Lügner, die Wahrheit ist nicht in ihm. Lies mal nach, ist ganz deutlich. Dann steht aber auch ganz klar, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und das ist so großartig. Und wenn du das weißt, und wir müssen täglich kommen, die große Wäsche hat Gott mit uns gemacht, wenn wir errettet sind. Versteht ihr, wir waren im Vollwaschgang. Aber jeden Tag müssen wir uns die Hände waschen, weil wir durch diesen schmutzigen Planeten laufen. Das ist doch völlig normal, wie im Natürlichen. So ist es auch im Übernatürlichen. Es passiert uns täglich, dass wir uns irgendwo geistlich mal die Hände schmutzig machen. Es passiert uns. Da müssen wir ganz ehrlich mit umgehen. Und dann bekennen wir das. Und was sieht dann hier? Was sieht der Vater, wenn er dich anguckt? Er sieht Jesus. Er sieht die Gerechtigkeit von Jesus in dir, weil Jesus dich damit überkleidet hat. Ist das nicht fantastisch? Und der Teufel nimmt jetzt, ja, da hast du ja wieder Fehler gemacht. Und sagst du, ach Herr, ich vergib mir das. Natürlich habe ich die Fehler gemacht. Aber jetzt empfange ich dein Blut. Und dann hast du die Gerechtigkeit von Jesus, die vor Gott gilt. Denn nur die Gerechtigkeit von Jesus gilt vor Gott. Keine Selbstgerechtigkeit, keine andere Gerechtigkeit gilt vor Gott. Dann heißt es, das ist wirklich krass, in Offenbarung 12, Vers 11 wird etwas ganz Starkes beschrieben. Da sieht der Apostel Johannes in einer großartigen Vision eine riesige Menschenmenge im Himmel ankommen. Und er fragt dann den Engel, woher kommen diese Menschen? Und der Engel antwortet ihm, das sind die, die den Satan durch das Blut des Lammes überwunden haben, durch das Bekenntnis ihres Mundes. Das ist eine ganz zentrale Stelle. Hier heißt es, dass der Satan nicht durch Weihwasser überwunden wird, sondern die haben den überwunden. Das ist ja ein Bild aus der Zukunft. Ne? Das sind die Erlösten. Und das ist sozusagen schon eine vorausgeschriebene Geschichte, diese Prophetie. Und es heißt, womit haben sie den Satan überwunden? Durch das Blut des Lammes. Mach keine Faxen, diskutiere nicht mit dem Satan. Wir wissen seit Eva und Adam, wie das ausgegangen ist. Wenn wir anfangen zu diskutieren, haben wir schon verloren. Der kann besser diskutieren als wir. Der führt uns dann immer in irgendwelche Neben- und Verwinklungsgespräche und wir verlieren den Überblick und er fängt uns deshalb nicht diskutieren, sondern das Blut Jesu. Wir überwinden den Feind und seine Mächte durch das Blut Jesu. Ganz wichtig. Alles andere Tricks und gibt es nicht, es hilft nicht. Es bringt alles nichts. Und ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Wenn du sagst, ach, hättest du gern mal was Neues gehört, ist doch, hey, es ist ganz wichtig für uns, die wir länger dabei sind. Es steht nicht in der Schrift, dass wir Christen den Satan durch unsere guten Werke besiegt haben. Amen. Da steht nicht, dass wir den Satan durch die Menge und Vielzahl unserer Gebete besiegt haben. Oder durch die Häufigkeit unserer Gottesdienstbesuche oder wie großzügige Spenden und Opfer wir gegeben haben. Dadurch werden wir Satan nicht besiegen. Da steht, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Lass uns dabei bleiben. Das ist ganz wichtig. Bleib bei diesen festgeschriebenen Sachen der Schrift. Das ist eine ganz zentrale Botschaft. In Kolosser 1, Vers 20, steht so eine krasse Aussage. Es ist wirklich so krass. Da heißt es, dass Gott durch das Blut Christi Frieden geschaffen hat, um das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Gott hat Frieden geschaffen durch das Blut Jesu. Weil es doch immer heißt, wir müssen Frieden schaffen und Friedensbringer sein. Und niemand kann Frieden machen. Und wenn Waffenstillstand ist und Waffenschweigen, heißt es noch nicht, dass Frieden ist, stimmt's? Wie oft haben wir das erlebt, dass mal Waffenruhe oder Waffenstillstände gab? Hey, Gott sagt, er hat Frieden gemacht durch das Blut. Das heißt, Gott wird uns nicht mehr richten. Er hat beschlossen, wenn wir uns zum Blut stellen, dass wir diesen Friedensvertrag annehmen, dann haben wir in Ewigkeit, das ist ein ewiger Friedensbund mit Gott, dann können wir sicher sein, dass wir für Zeit und Ewigkeit gerettet sind. Amen. Das bedeutet das Blut Jesu. Du bist für Zeit und Ewigkeit gerettet. Und wenn dich das nicht flasht, dann weiß ich nicht mehr, was ich noch flashen soll. Weil ich finde, das ist so eine krasse Botschaft der Bibel. Es ist wirklich unfassbar, dieses Evangelium. Wenn wir den Kern erkennen, wow, das ist unfassbar, was Gott uns schenkt. Er schenkt uns das. Er schenkt uns das. Und wenn wir Frieden mit Gott haben, dann geht das von uns aus. Das ist immer das, was in uns ist. Und stell dir das mal vor, wie sich das entwickeln kann. Du hast Frieden mit Gott. Du bist im Reinen mit dir, du bist im Reinen mit Gott. Und dann kann das weitergehen. Wenn du verheiratet bist, dann könnt ihr eine Ehe haben, die im Frieden Gottes, dass ihr im Frieden Gottes miteinander lebt und auf dieser Erde miteinander geht. Amen. Wenn ihr eine Familie habt, dann lasst uns beten. Was meint ihr? Im Oktober kommt unser 5. Enkelkind. Wir beten auch immer, Herr, lass deinen Frieden in unserer ganzen Familie sein, bei all unseren Nachkommen und Nachfahren. Es ist so schön, wenn eine Familie unter dem Frieden Gottes sein kann. Amen. Es ist etwas ganz Gewaltiges. Lass uns diesen Frieden uns nicht rauben durch den Feind. Manchmal muss man Sachen diskutieren und Sachen sagen, aber immer in Liebe. Und der Frieden Gottes darf nicht von uns, von unserer Familie, von unserer Ehe weichen. Und ganz wichtig, das darf ich jetzt hier nicht vergessen. Der Frieden Gottes, er soll auch in der Gemeinde herrschen. Amen. Es ist die Versammlung Gottes. Wenn einer was gegen einen anderen hat, dann sag es, sprich es aus. Du, ist da was zwischen uns? Sprich es einfach mal an. Aber trag sowas nicht lange rum, versteht ihr? Das ist nicht gut, wenn Unfriede in einer Gemeinde sein sollte. Deshalb, ich bete für dich, für deine Ehe, für deine Freundschaften, für deine Familie, für diese Gemeinde. Herr, lass deinen Frieden in all diesen Beziehungen hier sein. Amen. Amen. Ich möchte zur letzten Bibelstelle kommen. Das reicht. Es ist eine so umfassende Lehre. Man könnte wirklich noch einen dritten Teil machen, aber das lasse ich. Es soll mit dem jetzt gut sein. Ich glaube, Hebräer 10, Vers 19 habe ich noch ausgewählt zum Ranwerfen. Ja, danke, genau, Hebräer 10, Vers 19. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Und ich hatte ganz zu Anfang der Anbetungszeit selber eine Vision, als ich da vorne saß. Ich hatte ein Bild. Und es war, und ich habe, wie soll ich damit umgehen? Sagt der Herr, sag es zum Schluss der Predigt. Und deshalb will ich ihm gehorsam sein, sage es jetzt zum Schluss der Predigt, weil es mit diesem letzten Vers so unglaublich übereinstimmt. Ich sah Menschen, viele verschiedene Menschen, in Ketten, in Seilen, gefangen, gebunden, und sie wollten sich befreien. Und jeder versuchte und machte und tat. Aber das Schloss war auf. Die Knoten waren schon gelöst. Versteht ihr, es geht nicht um Selbsterlösung. Es geht nicht, dass wir etwas versuchen, uns zu befreien. Und ich fand das so wohltuend. Ich fand das so angenehm. Du musst dich nicht selber befreien. Du musst dich nicht selber erlösen. Jesus hat dich erlöst. Er hat diese Ketten zerbrochen. Er hat diese Schlösser aufgeschlossen, die wir niemals aufbekommen würden. Und das ist wirklich eine gute Botschaft. Und deshalb Es ist so interessant. Es gibt ja auch noch diese andere Stelle. Ich glaube, die ist aus dem Hebräer 4, wo steht, wir können mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Diese beiden Stellen ergänzen sich sehr gut, wo es dann hier heißt, Leute, das Blut hat den Weg gebannt. Manchmal tun wir uns so schwer. Und der Teufel kommt ja auch noch mit. Der will uns dann, gerade wenn wir uns Gott nahen. Kennt ihr das nicht auch im persönlichen, wenn man stille werden will vor Gott? Und dann, ich muss ja die Rechnung bezahlen. Ach, ich muss das Mittagessen. Dann kommen tausende Gedanken kommen dir durch den Kopf. Hey, es ist alles für dich getan. Der Weg in seine Gegenwart ist gebahnt. Und Gott möchte die Zeit mit dir genießen. Er hat dich nämlich erlöst. Er liebt dich als Kind und er verbringt gerne Zeit mit dir. Und das ist diese Lüge, die schon Adam und Eva geglaubt haben. Sie mussten sich vor Gott verstecken. Und das ist diese Lüge. Wenn wir Frieden haben durch das Blut von Jesus, dann ist da keine Hinterhältigkeit mehr in Beziehungen. Stimmt's nicht? Wenn du in versöhnten Beziehungen lebst, dann kannst du dich offen umarmen. Dann kannst du die Person, kannst du dir offen begegnen mit Menschen und mit Gott ganz genauso. Da ist nichts Verstecktes mehr. Hab keine Angst, dass Gott dir alte Sünden, die du längst schon mal bekannt hattest, mal wieder vorhalten wird. Das ist der Feind. Das macht Gott nicht. Alles, was wir ihm gebracht haben, ist längst ausgelöscht. Amen. Das ist so eine gute Nachricht. Er hält dir dann nichts vor. Du sagst, schön, mein Kind, dass du da bist. Und dann dürfen wir an seinen Tisch der Gnade kommen. Und dann dürfen wir essen. Er bereitet einen Segen. Er bereitet uns einmal einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, ihr Lieben. Komm, wir gehen mal in diesen geistlichen Raum. Wir brauchen gar nichts machen. Wir brauchen einfach nur diesen inneren Hebel umswitchen. Weil Gott hat uns zugehört. Er hat deine und meine Gedanken gesehen. Er hat all diese Worte der Verkündigung gehört. Und Herr, darum bete ich jetzt, dass du die Worte der Verkündigung, die aus deinem Wort sind, dass du das jetzt bestätigst hier. Dass du Menschen in die Freiheit bringst, denn du hast sie längst freigesetzt. Du hast sie längst erlöst. Und das ist etwas so Wunderbares, etwas so Schönes. Und Herr, es ist oft so tricky mit dem Feind. Wir lassen uns einnebeln, wir lassen uns in Lügengeschichten verwickeln, wir lassen uns anklagen, wir lassen uns erzählen, Gott möchte gar nicht, dass wir kommen, so kann ich gar nicht kommen. Nein, wir können so kommen, wie wir sind und dich um Vergebung bitten und dein Blut macht uns rein. Und wir danken dir heute, morgen, hier und jetzt. Wir sagen, wir wertschätzen das Blut deines geliebten Sohnes, den du für uns geopfert hast, Vater. Den Sohn, den du dir aus dem Herzen, aus deiner himmlischen Herrlichkeit gerissen hast und für uns hingegeben hast. Den Sohn, der gehorsam war, der Sohn, der perfekt war, hast du für uns Unvollkommene dahingegeben. Was bist du für ein Gott? Das ist nicht nur Liebe, das ist Gnade und Barmherzigkeit im Übermaß. Das ist unfassbare Gnade und Barmherzigkeit. Die haben wir nicht verdient und wir werden sie nie verdienen können. Und so empfangen wir dieses Blut auch heute Morgen ganz neu. Es ist bereits für uns geflossen. Und Herr, wir wissen, wie bei einer Krankheit oder einem Virus, wir alle wurden durch den Sündenfall infiziert. Unser aller Blut sozusagen geistlich ist verdorben. Wir sind infiziert von diesem Biss der Schlange. Aber du kommst und du gibst uns deine Bluttransfusion, Jesus. Du entgiftest unser Leben, du heiligst uns, du machst uns gerecht. Das Blut Jesu kommt über deine Gedanken. Hier sind Menschen, die werden gequält von Satan durch ihre Vergangenheit. Und Gott sagt zu dir, empfange diese Worte, wie sie der Apostel Paulus gesagt hat. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich vergesse es, es ist unter dem Blut Jesu. Und ich strecke mich aus nach dem vorgesteckten Ziel. Und das Ziel ist deine himmlische Herrlichkeit, Herr. Lass dich nicht mehr quälen, sei frei davon. Sei los von dieser Anklage. Das Blut hat dich längst losgemacht. Geh in diese Freiheit rein, die Kette ist auf. Lass die Vergangenheit hinter dir. Geh in das Neue, in die herrliche Zukunft, die Gott für dich hat. Das Blut Jesu Es heilt auch Krankheiten. Es ist für unsere, er hat Wunden sich reißen lassen für unsere Wunden. Ob Menschen hier sind mit seelischen Wunden, mit wer weiß, was ihr erlebt haben mögt, ob im Livestream, ob es nachhört, wer das sein mag. Menschen mit zutiefsten seelischen Wunden und Narben. Und Gott sagt, lass mich daran, ich tue dir nicht weh. Ich tue dir nicht weh. Ich gieße mein Öl in deine Wunde, in deine Seele. Ich verbinde dein Herz und deine Wunden und deine Narben. Und ich mache dich heil in deiner Seele. Und Vater, wir beten auch, dass körperliche Heilung sich mehr in unseren Versammlungen wieder manifestiert. Und ich bete in Jesu Namen, auch wenn ich selber in Schwachheit hier stehe, es macht überhaupt nichts, denn du sagst, dass wir sagen sollen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark in dem Herrn. So spreche ich bin stark in dem Herrn und jetzt empfang einfach von Gott für körperliche Not, die du hast, für Leiden, die du hast, empfange von Gott, weil das auch in diesem Bild mit dem Zelt mit der Gegenwart Gottes war, dass davon von der Gegenwart Gottes, von der Nähe Gottes geht Heilung aus. Das Blut ist geflossen. Seine Nähe ist jetzt hier. Egal, ob du jetzt hier in der Versammlung bist, ob live oder du hörst es nach. Ich bete im Namen Jesu, dass sich Heilung an deinem Leib manifestiert. In irgendwelchen Gebrechen, Schmerzen und irgendwelchen Dingen, die du in deinem Leben hast, die dich behindern und dir Not machen. Das Blut Jesu für diese körperlichen Nöte. Du bist ein guter Gott. So ehren wir dich und sagen, du hast einen Bund des ewigen Friedens mit uns geschlossen. Unsere Sünden sind vergeben. Du hast uns gerecht gemacht. Wir sind das Volk deiner Weide. Du deckst uns den Tisch und wir nehmen und essen von dir. Danke, dass du unsere Seele und unserem Geist und unserem Körper wohltust. Und dass du uns erquickst. Du bist wunderbar, Herr. Wir rühmen das Blut Jesu. Wir rühmen das Blut Jesu über unserem Leben. Halleluja. Amen.